Ah, gut. Ich wäre mir schon raus für die Gottschalk-Couch geboren. Für ein Fettnäpfchen noch. Ah, okay.
Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
Sarah, du hast da heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen.
Ja, habe ich. Und da bin ich total froh, dass sie da sind. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber, was ich ja dann rausgefunden habe, sie sind ja irgendwie mit deiner Familie verschwägert, verwandt, ja, wie auch immer.
Noch nicht. Also mit einem Cousin.
Okay.
Ja.
Und zwar ist nämlich bei uns Österreichs erfolgreichste Biathletin aller Zeiten, die liebe Lisa Therese Hauser. Die hatte ja die letzte Saison, also die Saison ihres Lebens, mit Weltcupsiegen. Sie ist Weltmeisterin geworden. Sie ist zweifache Vize-Weltmeisterin. Also wirklich Wahnsinn. Und mit ihr da gewesen die liebe Dunja.
Jawohl.
Und die Dunja ist ja irgendwie mit euch verwandt.
Genau, richtig. Ist die Freundin von unserem Cousin.
Okay, ja, das wusste ich nicht. Bis der Wasti mich angerufen hat, Sarah, morgen kommt die Dunja vorbei und sie bringt die Lisa Hauser mit.
Quasi Familie.
Ja, und da habe ich mich riesig gefreut, weil die zwei hätte ich sowieso total gerne da gehabt, weil nach der Saison ich als riesen Biathlon-Fan.
Sarah, wir merken das langsam. Mhm. Wenn Sven Fischer hattest du ja auch schon ein wunderschönes Gespräch.
War aber auch unfassbar interessant.
Ja,
und wie hat es dir gefallen?
Sehr gut, ja. Und ich bin jetzt froh, dass wir die beiden Mädels jetzt bei uns haben, ja, weil da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Analogien.
Genau, vor allem kann ich Sie jetzt einige Sachen fragen, weil Sie ja aktive Sportler sind, über die der Sven und ich gesprochen haben. Was jetzt wirklich cool ist, weil man da so ein bisschen den Bogen zwischen beiden Podcasts
schlagen kann. Genau, und ihr beide, also du und der Sven, ihr habt ja das Thema Nachwuchs auch relativ stark euch angehört und angeschaut, darüber gesprochen. Ja, und jetzt eben mit den beiden Sportlerinnen, die jetzt quasi die erfolgreichsten Saisonen
ihrer Karriere hatten.
Ja, es können ja noch ein paar kommen, aber es sind ja nicht mehr ganz sportlich die Jüngsten, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Aber Gott sei Dank, ich meine, erfolgreichste Biathletin Österreichs, oder muss man erstmal werden.
Genau so ist es. Vor allem können wir auch schön nämlich vergleichen Nachwuchsarbeit Deutschland und Nachwuchsarbeit Österreich, weil irgendwie scheint die österreichische gerade besser zu funktionieren als unsere. Ich habe aber auch eine Theorie, die werde ich mit den Mädels auch besprechen.
Wir haben mehr Schnee.
Nein, ihr habt unsere ganzen Erfolgstrainer uns weggelutzt.
Was heißt weggelutzt?
Weggeluxt.
Weggeluxt. So? Ja. Weggelutzt. Ja, Wahnsinn. Ja, na.
Oh, dabei kann ich noch nicht mal was trinken. Weggeluxt, so muss ich sagen.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn, gell? Jetzt haben wir eigentlich nur noch Sportler im Podcast oder sehr viele Sportler.
Ja, und haben uns angepasst und trinken nichts mehr.
Und trinken nur noch Wasser, das ist eigentlich völlig irre.
Ja, ich meine, wäre ich nicht schwanger, würde ich bestimmt was trinken. Also da hätten wir ein kleines Bierchen bestimmt hier stehen.
Ja, logisch.
Aber du hast dich einfach so loyal angepasst. Total,
ja, ich habe vorhin eh so einen ganz kleinen Radler-Durst gehabt, obwohl ich eigentlich nie Radler oder Bier trinke.
Aber war auch schnell wieder vorbei.
War schnell wieder vorbei und dann landet man so schnell wieder beim Wasser, wie man nicht denken kann. Na, aber es ist ja für uns eine extreme Freude. Wir haben das ja öfters gesagt. Wir haben das Biathlon-Zentrum in Hochfilzen. Wir haben in Saalfelden ein großes Investment mit 5 Millionen in den Nordisch Park jetzt. Es passiert unglaublich viel und das muss ja auch irgendwo ein Outcome haben. Und wenn man dann sieht, dass die zwei Mädels so erfolgreich sind, ist das ja auch ein Ergebnis, wie soll ich sagen, der Infrastruktur, der Trainingsmöglichkeiten, auch der Trainer selbst, die da natürlich einen großen Beitrag leisten.
Waren beide übrigens am Skigymnasium in Saalfelden.
Ja, also das ist ja kein schlechter
Und Fall. In einer Klasse gewesen. Also die kennen sich, seit sie jung sind, seit sie so 15, 16 sind.
Ja, ich war auch ja am Gymnasium in Saalfelden, aber aus mir ist nichts geworden.
Aber du warst nie am Skigymnasium.
Nein.
Weil das Skigymnasium in Saalfelden, bei uns im Nachbarort, muss man wirklich mal sagen, ist ja ganz berühmt.
Doch. Ist ganz berühmt und das Skigymnasium war es zu meiner Zeit noch nicht, muss man dazu sagen.
Ach so.
Meiner Zeit war es ein Sportgymnasium, das sich quasi neben den neusprachlichen Zweig auch das Thema Sport ein bisschen umgehängt hat.
Okay.
Zu meiner Zeit waren das, glaube ich, 7-8 Stunden Sport im Monat.
Aber du warst auch im Sportzweig.
Ja, ich bin sogar Landesmeister im Schwimmen geworden.
Super.
Ja, Wahnsinn. Ja, lange her. Aber bei uns war das noch nicht so fokussiert auf eine Sportart. Das kam erst später dann.
Ja, ich finde das ganz, ganz toll, was man hier auch oder was die Kinder hier für Möglichkeiten haben, ob das Skispringen ist, ob das Langlaufen ist, ob das Biathlon ist, Ski-Alpin mal abgesehen davon, dass er sowieso.
Ja, aber das Schöne ist, Biathlon ist ja auch eine Randsportart.
In Österreich, in leider Österreich. Noch.
Ja. Ja, ist schon klar, aber ich wollte eins damit sagen, bei uns kann man nicht nur jetzt diese unter Anführungszeichen sehr bekannten und sehr erfolgreichen Sportarten machen, wie Skifahren, Snowboard, was auch immer. Bei uns werden auch andere Themen sehr gefördert. Skispringen ist jetzt sicher nicht eine Sportart, die jeder macht, oder?
Mhm.
Das ist, für mich ist es eine Randsportart. Es geht ja keiner, jetzt sagen wir aus der Großstadt aus der Schule raus und sagt, ich will jetzt Skispringen gehen am Nachmittag noch. Das macht ja keiner. Die gehen ja ins Fitnessstudio, aber nicht zum Skisprungtraining.
Nee.
Ja, also insofern schon ganz, ganz starke Randsportart und auch mit wenigen Schulzentren, wo das auch gelernt wird oder wo man das auch ausüben kann.
Er kann es ja auch nicht in jedem Ort eine Skisprungschanze bauen.
Geht überhaupt nicht. Aber ich sag, das ist.
Wie lange gibt es die in Saalfelden eigentlich schon?
Boah, das weiß ich nicht, aber auch schon relativ lange.
Ich glaube, richtig lange. Hat der Philipp da schon trainiert?
Ja, schon. In meiner Jugend haben die damals diese Sommersprungschanzen gebaut.
Mhm.
Könnte man sagen, das ist 2-3 Jahre her.
Mhm. Ich hätte jetzt so auf 5 getippt.
Ja, danke. Na, es dürfte jetzt schon über 20 Jahre her sein.
Toll.
Ich hätte jetzt mal gesagt 30.
Sehr fortschrittlich gewesen.
Ja, eigentlich schon und wird natürlich jetzt gerade wieder saniert. Und das ist natürlich schon auch etwas, gell, wenn man jetzt die Dunja hernimmt, welche Trainingsmöglichkeiten die einfach gehabt haben in Saalfelden. Das hast du woanders, hast du das wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht. In Tirol gibt es noch ein bisschen, dann gibt es, glaube ich, das in Bad Hofgastein, da gibt es noch so eine Skischule oder Skihauptschule, glaube ich. Gibt schon wieder ein bisschen was, aber nicht so konzentriert und fokussiert, wie es bei uns das ist.
Ja, und beide wirklich engagiert, was den Sport angeht. Und ich bin echt mal gespannt. Sven und ich haben ja darüber gesprochen, dass es schwierig ist, sich auf Olympia vorzubereiten, weil ja in China nichts stattfinden konnte. Kein Weltcup, kein gar nichts.
Ja, aber du solltest nicht so viel Druck ausüben auf die beiden.
Ja, ja.
Ja, ich kenne dich.
Ja, können schon vertragen. Und
ja, dann wirst du eben wieder sagen, jetzt seid ihr selber richtig unter Druck. Jetzt müsst ihr die Goldenen wiederholen.
Mhm. Muss ja ein bisschen. Nein, ich bin, ob das jetzt deutsche Biathletin sind oder österreichische Biathleten, für mich zählt ja nur die Leistung.
Ja, ich weiß. Für dich zählt nur die Goldene, die Silberne und die Bronze und du sagst, naja, auch nicht.
Genau, weil irgendein Deutscher auf dem Podest steht, ist mir ja der Rest egal. Kann ja ruhig die Hauser-Bronze gewinnen. Habe ja kein Problem mit, um Gottes Willen.
Ja, aber schau, wir lachen jetzt so drüber. Aber was das für Erfolge sind, wenn du irgendwann mal unter die Top 10 kommst, ja, das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich.
Wenn du
schon
irgendwo unter die Top 30 kommst und im Massenstart mitlaufen darfst, allein das ist ja schon eigentlich wahnsinnig.
Ja, das ist, und vor allem, schau mal, beim Biathlon, die ersten 10 Sportler oder die besten 10 Sportler, wenn man die kennt, dann ist schon unglaublich viel gewonnen. Wahrscheinlich bringt man nicht mal die ersten 5 zusammen. Ja. Bei anderen Sportarten, nimm mal nur Fußball her. Wenn du der 300 beste Fußballer in Österreich bist, dann spielst du auch in der ersten Bundesliga.
Mhm.
Ja, dann wirst du vielleicht sogar gekannt. Also das ist schon ein grobes, unter Anführungszeichen, Missverhältnis zum Teil. Ja, wie viel man leisten muss in manchen Sportarten, um Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3 zu sein und um nicht in die, sagen wir, Unbekanntheit abzurutschen, wenn man nur 30. geworden ist.
Ja, das
und
stimmt.
Das aber weltweit. Und das ist schon irre. Dann gibt es für mich ein paar Sportarten, wo es einfach ganz brutal ist. Tennis zum Beispiel. Wenn du da Weltrangliste Nummer 200 bist oder Nummer 300, kennt dich kein Mensch, aber als 200 besten Fußballer, ja, kennt dich die ganze Welt.
Mhm.
Und das ist einfach für mich schon ganz eine schwierige Geschichte.
Ja, aber das ist dann vielleicht der Unterschied zu einer Einzelsportart und zu einer Mannschaftssportart.
Ja, das ist schon richtig, aber ich sage jetzt mal, was die Verdienstmöglichkeiten im Fußball sind und woanders, da braucht man, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren.
Aber die zwei haben es ja jetzt geschafft.
Die zwei haben es geschafft.
In der letzten Saison.
Ja, und Gott sei Dank geschafft. Also das sind ja die Lorbeeren des vielen Trainings.
In all den Jahren.
In all den Jahren. Und da geht ja auch, wie soll ich sagen, auch manchmal so eigentlich verloren. Ja, man darf ja nicht vergessen, die Zeit, die man da investiert, die Jugendjahre, die man auch anders nutzen hätte können, weil das ist ja halt auch Spitzensport.
Obwohl, wie du schon gesagt hast, was die schon in ihren jungen Jahren sehen an Ländern.
Oh, jetzt kommt mein Neidfaktor wieder.
Genau. Den darf man nicht vergessen.
Na, und da bin ich total ehrlich, weil gibt ja wirklich nichts Schöneres. Und das, glaube ich, habe ich schon zum 10. Mal gesagt. Einfach viel herumzukommen.
Mhm.
Ich kenne so viele, die kommen in die Nachbargemeinde nicht mal richtig.
Ja.
Ja? Und das ist ich finde das schon ziemlich erbärmlich. Ja. Ja? CO2-Diskussion hin oder her, Nachhaltigkeit, was auch immer. Aber ich glaube, das, was die Welt wie ein Kit zusammenhält, das sind Reiseerfahrungen.
Mhm.
Ja, weil wenn man die Menschen auch am anderen Teil der Erde kennt, dann ist es, glaube ich, schon schwieriger, mit dir blöd zu reden.
Ja, das stimmt.
Man tut es immer leichter, über etwas zu reden, das man nicht kennt. Da kann man philosophieren, aber über etwas, das man gut kennt, dann sich eine Meinung zu bilden, ist halt ein bisschen diffiziler.
Da sagst du was Richtiges.
Und deshalb ist Reisen einfach unglaublich wichtig und bin neidisch auf alle, die so sportlich sind, dass sie die Welt erkunden können, ohne dafür viel eigenes Geld investieren zu müssen.
Ich werde die zwei auch fragen, was so ihre Lieblingsweltcups sind, was sie so in den letzten Jahren gesehen haben. Da bin ich mal gespannt, was sie sagen.
Ja, gibt's eigentlich, das habe ich noch nie gefragt, gibt es eigentlich Biathlon im Sommer auch noch? Das mit den Rollen unten drauf? Ehrlich, schaut aber keiner, oder? Sind das andere Sportler als die?
Nee, ich glaube, es gibt schon so ein paar. Ich meine, es gibt in Deutschland irgendwo so einen Stadtbiathlon.
Ja.
Aber ob das auf Rollern ist oder da schon auf Schnee, bin ich mir jetzt nicht sicher. So Vorbereitungswettkämpfe haben es, glaube ich, auf Rollern im Sommer, okay. Aber das überträgt keiner. Das schaut keiner.
Okay, spannend.
Ja, ich bin mal gespannt, was die zwei mir erzählen. Sie sind
bitte,
jetzt gleich
bitte, ich wiederhole mich jetzt nochmal. Mach nicht so viel Druck.
Ja.
Ja?
Jo, jo.
Nicht, dass du da wieder die Goldmedaillenerwartungen so hoch treibst und schürst.
Und nach der letzten Saison von der Lisa würdest du das wohl selber tun.
Ja, klar. Ich meine, was soll noch Besseres kommen, oder?
Eben nach dem Weltmeistertitel musst du den bei Olympia verteidigen.
Ja, da drücken wir natürlich dann alle gemeinsam die Daumen.
Tun wir, natürlich. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was Sie erzählen. Michi, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Dir viel Spaß mit unserer Verwandtschaft.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Liebe Lisa, liebe Dunja, freut mich sehr, euch beide im Paradies bei uns heute begrüßen zu dürfen. Auch schön, dass ihr die Zeit hattet, überhaupt noch so kurz eigentlich vor dem Weltcup-Start in Östersund in Schweden bei uns vorbeizuschauen. Ja, wie aufgeregt und glücklich seid ihr denn, dass jetzt endlich die olympische Saison startet?
Ja, es ist echt cool, dass es endlich wieder losgeht. Vor allem, man trainiert ja das ganze Jahr dafür, also seit Anfang Mai und ist dann im November schon richtig heiß auf die ersten Rennen, Bewerbe. Jetzt waren wir letzte Woche in Livigno auf Schnee, wenn man dann das weiße Gold wieder unter den Füßen hat, da weiß man, dass die Saison nicht mehr weit weg ist und blickt dann mit voller Vorfreude auf die ersten Bewerbe.
Macht es einen Unterschied jetzt, wenn ihr wisst, die Saison wird nochmal mit dem richtigen Highlight mit Olympia? Oder ist die Aufregung eigentlich wie vor jeder Saison?
Ja, ich glaube jetzt, also Olympia ist halt im Februar, das ist schon ein bisschen weg. Die Aufregung ist natürlich jedes Jahr gleich. Das kann man einfach nicht abstellen, auch wenn man schon jahrelang jetzt dabei ist. Natürlich schaut man mit am Auge schon auf den Saisonhöhepunkt hin. Aber wie gesagt, es ist dann im Februar und man will mal ruhig in den Winter starten, dass man mit einem guten Gefühl die ersten Rennen bestreitet und alles andere ergibt sich dann eh mit der Zeit.
Du klingst ja gechillt.
Jetzt haben wir ja noch eine gute 20 Tage.
Okay, heißt vorher sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus. Na, ist ja, Gottes Willen, ist ja gut, wenn er innerlich so ruhig sein. Ja, Lisa, du hattest ja eine bombastische Saison, kann man nicht anders sagen. Bist in Pokljuka einmal Weltmeisterin geworden, hast zwei Silberne gewonnen, gemeinsam auch mit der Dunja und mit noch zwei, aber dazu kommen wir dann noch. Und hast die Einzel-Gesamtweltcup-Kugel gemeinsam mit Dorothea Viera gewonnen. Hast du jetzt den Sommer erstmal gebraucht, auch ein bisschen, um die Saison zu verarbeiten?
Ja, also meine letzte Saison war wirklich richtig unglaublich. War richtig schön für mich. Es ist jedes Wochenende fast noch besser geworden. Ja, es war unglaublich. Also ich war wirklich so ein bisschen in den Flow drin und habe das Ganze sehr genossen. Und habe dann natürlich auch den Frühling und den Sommer dann braucht, dass ich das Ganze verarbeiten kann, dass man wirklich... Ja, ich bin dann daheim auf der Couch gesetzt und habe mir Wettkämpfe angeschaut und habe Tränen in den Augen gehabt und wirklich, also da waren nach wie vor immer nur so brutale Emotionen dabei und das war schon sehr, sehr schön und an das habe ich auch heuer im Sommer dann auch beim Training sehr oft an das denken müssen und habe mich auch natürlich auch zusätzlich motiviert. Heuer, der Sommer war halt von dem her ein bisschen anders, weil wir einfach so viele Termine am Plan gestanden sind. Ich habe das mit dem Training irgendwie vereinbaren müssen. Wie ich das Ganze jetzt dann vertragen habe, das stellt sich dann jetzt dann im Winter raus. Also von dem her ist es sehr spannend und das macht mich schon ein bisschen nervös. Aber ja, ich freue mich jetzt auch auf den Winter, muss ich sagen. Also der Sommer wird dann schon aber recht lang, wie die Dunja vorher gesagt hat, wenn es im Mai losgeht. Und jetzt der November schon da ist, jetzt schon der Schnee auch schaut vor den Berg. Da will man dann endlich wieder mal Rennen laufen. Also die Trainingseinheiten, wo man am Tag 2 Stunden rollen geht und in Hofhützen, keine Ahnung, nur Runde für Runde läuft, alle im Kreis, da will man irgendwann einmal dann das Rennen oder an den Start stehen. Und auf das freut man sich dann irrsinnig, wenn der Sommer so lang wird. Und ja, also es ist ein sehr spezieller Winter natürlich für uns auch wieder, aber das ist jedes Jahr. Also wir haben ja immer eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele und von denen haben wir alle ein Highlight dabei. Und wir probieren uns aber trotzdem nicht nur auf das Highlight vorzubereiten, sondern auch auf die ganzen Weltcuprennen. Und das ist unser großes Ziel.
Ja, kann man das greifen, wenn du dir denkst, du bist einfach jetzt schon Österreichs erfolgreichste Biathletin?
Nein, eigentlich, also jetzt noch nicht. Ich glaube, solange ich aktiv bin, empfinde ich das auch nicht so, dass ich die erfolgreichste Biathletin bisher bin. Und man probiert einfach immer, seine beste Leistung abzurufen. Man probiert ein gutes Training machen, dass man im Winter wieder tolle Rennen machen kann. Aber was ich jetzt so damit erreicht habe, dass das Ganze so historisch ist, mir wird das zwar oft gesagt, aber wirklich so selber kann man das nicht so realisieren. Also ich fühle mich selber noch, wie ich mich vor die ganzen Erfolge im letzten Jahr gefühlt habe. Und ich bin da noch der gleiche Mensch. Und ich glaube, dass es erst dann wirklich so nach der Karriere einmal, weiß man dann einmal erst, was man da damit erreicht hat, was man da geschafft hat. Und ja, dann kann man das danach auch noch genießen.
Ja, was ist denn letzte Saison passiert? Warum ist da der Knoten geplatzt? Hast du irgendeine Idee? Hast du was umgestellt oder... Warum glaubst du, war das so erfolgreich?
Ja, prinzipiell am Schießstand habe ich immer schon gut arbeiten können. Ich habe immer schon richtig gute Rennen gemacht, wo ich mit 0 Schießfehlern durchgekommen bin. Und letztes Jahr war einfach ein Sprung im läuferischen Nachzeichen. Und das war nicht nur bei mir so, sondern auch bei uns eigentlich alle Damen. Also in der ganzen Gruppe hat man dann Aufschwung erkannt. Und das war dann irgendwie, ich habe dann vom ersten Rennen an gewusst, war heuer, bin ich läuferisch auch einen Schritt weitergekommen. Und dann spielt natürlich der Kopf auch eine große Rolle. Also da steht man am Start, hat eine Gaudi, damit man wieder Rennen laufen darf. Man, ein Rennen an und für sich ist ja nicht immer ganz so toll. Also wenn man gute Form hat, macht es Spaß, sich zu quälen. Macht es Spaß, wenn man fast kurz vorm Umfallen ist und irgendwie das Rennen bestreitet. Wenn man natürlich eine schlechte Form hat, ist es umso, kann das umso grausiger sein. Und durch das, dass das letztes Jahr dann auch vom Kopf her war, ich da so gut drauf und habe mich dann auch wirklich auf die Rennen gefreut. Und wie gesagt, ich bin dann wirklich in so einen Flow reingekommen und habe gewusst, ich stehe jetzt am Start und mache ein gutes Rennen. Also ich habe da irgendwie keine Zweifel mehr gespürt. Ich bin am Start gestanden und habe mich wirklich auf das gefreut, dass ich mich wieder quälen kann, weil das nicht ganz so weh tut, wie es sonst manchmal weh tun kann. Und es war dann wirklich so, wo es dann im Jänner dann so gut gelaufen ist, wo ich da meine erste Podiumsplatzierung in einem Weltcuprennen, in einem Einzelrennen erreichen habe können. Ja, das war ein großes Ziel, was ich die letzten Jahre eigentlich schon gehabt habe. Und ich glaube, da fällt einfach schon ein großer Star dann vor und nachher. Und man nimmt dann die ganzen Rennen eigentlich, die kommenden, so mit. Aber es ist irgendwie auch, weil durch die Lockerheit immer, ist mir immer noch leichter gefallen und die Erfolge sind gekommen und es war irrsinnig schön.
Ja, Dunja, du hast ja ebenfalls bei den Weltmeisterschaften eben gemeinsam mit der Lisa, mit David Komatz und Simon Eder bei der Mixstaffel Silber geworden. Nimm uns mal ein bisschen mit, was war das auch für dich denn dann für ein Gefühl, wenn du auf einmal fast ganz oben stehst und bei Weltmeisterschaften, das muss doch... Bei dir ja auch, das war so der größte Erfolg deiner bisherigen Karriere. Was war das auch für eine Motivation jetzt auch im Hinblick auf die olympische Saison?
Ja, die Mixstaffel, das war ein Traumtag. Der hat schon richtig cool angefangen. Also wir haben eine Gaudi gehabt beim Rauffahren. Es war eine Lockerheit zu spüren und auch, dass halt jeder einen Fokus gehabt hat. Also es war Spaß, aber halt der Ernst hat auch dabei und ja, dann ist das Rennen losgegangen und wir sind da hinten nachgestarrt und sind nur in der Kabine geguckt und haben heute halt mal das Rennen vom David verfolgt. Dann bin ich mal einlaufen gegangen und habe halt gesehen, boah, der ist sehr gut dabei. Und wie er dann eben der Sam sein Turn gelaufen ist und wieder Plätze nach vorn gut gemacht hat, dann hast du schon gewusst, boah, ja, da könnte halt was gehen. Man hat sich selber ja auch gut gefühlt und hat eben gewusst, wenn man die Arbeitsaufgaben abarbeitet, die man sich vorgenommen hat und nie zu viel nach links und rechts schaut, was halt passiert, dann kann das ganz weit nach vorn gehen. Und die Lisa hat mir beim Einschießen dann noch gesagt, ja, falls halt gut läuft, nimm mir bitte meinen Rucksack zum Umziehen mit runter. Und ich so, ja, passt, mach ich. Also so irgendwie, weiß ich nicht, war halt einfach das Gefühl an dem Tag da, dass was Großes passieren kann. Natürlich musst du viel mitspielen und dann war halt meine Aufgabe oder mein Durchgang und ich bin da so super ins Rennen reingestartet, habe da einen super Zug gehabt mit der Schwedin und auf dem Schierstand ist mir auch alles aufgegangen an dem Tag und wie ich dann als Dritte rausgelaufen bin, habe ich mir einfach mal kurz gedacht, what? Was geht jetzt ab? Und ja, und nervös bin ich eigentlich erst geworden, wie dann die Lisa im Rennen war. Am Anfang eh noch nicht, weil ich mir halt dann gedacht habe, ja, das macht sie schon. Und dann, wo es zum letzten Schießen gekommen ist, da war ich gerade in der Umkleide und habe mich umgezogen und auf einmal schreit der Sam, Dunja, wir müssen runter, sie macht das. Und wir sind halt dann runtergelaufen in am Zielbereich und haben halt dort unten mitgefiebert, sind von der einen Leinwand bis zur anderen gelaufen, haben geschaut, wie es ausschaut. Und
kam der Hanna Öberg auf einmal von hinten.
Ja, also es war
immer näher.
Die schlimmsten 5 Minuten in meinem Leben. Und wie wir dann gesehen haben, dass die Lisa da allein auf die Zielgerade kommt, also da haben sie die Emotionen haben sie einfach überschlagen. Ich habe immer geglaubt, dass ich bei meiner ersten Medaille weinen werde oder so, aber es war einfach so überwältigend. Außer Freude habe ich da gar nichts mehr gespürt. Ja, der schönste Moment war für mich echt, wo die Lisa über die Ziellinie ist und wir endlich zu ihr rein durften und das einfach real geworden ist, diese Silbermedaille, der Vize-Weltmeistertitel.
Ich will jetzt auch noch Ganselhaut, wenn du das so davor redest.
Ja, es war einfach phänomenal. Und eben die erste Medaille in der Mixstaffel, es war halt auch so cool, weil sie uns eigentlich, die haben eine Außenseiterrolle gehabt, also haben nicht viele damit gerechnet. Und dann waren wir auf einmal da und haben einfach den Titel gemacht. Und der einzige Wermutstropfen, wenn man so sagen darf, ist halt einfach echt gewesen, dass keine Zuschauer waren vor Ort, weil ich glaube, dass das dann nochmal gewaltiger ist, das Gefühl. Aber das hat es trotzdem nicht dämpfen können. Also es war wahnsinnig schön, ja.
Gäbe es ja bei Olympia auch wieder den Wettbewerb Mixstaffel, 2 Herren, 2 Damen. Wäre ja auf jeden Fall was du gerne wiederholen würdest, oder? In Peking kann man ja schon mal einem Trainer so ansagen.
Ja, also
ihr werdet wieder bereit.
Ja. Nein, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, aber Biathlon ist halt leider kein Wunschkonzert, weil ja, das wünschen sich, glaube ich, viel Leute. Auf jeden Fall hat man viel darauf hingearbeitet heuer. Also eigentlich die ganzen Jahre, aber heuer dann noch speziell, weil du halt weißt, es ist möglich, wie es dann schlussendlich läuft, wer am Start ist und so, das wird dann eh erst alles entschieden, also von dem her.
Wie ihr gesagt habt, es sind ja auch Weltcuprennen noch vorher, es kann ja noch viel passieren, muss man auch ganz klar sagen. Und
aber auf jeden Fall ist einmal bewiesen worden, dass es möglich ist und vielleicht wird es ja auch wiederholt, man weiß ja nicht.
Und ja auch trotzdem, denke ich, mir eine Riesenmotivation.
Mega.
Gerade auch bei dir jetzt gerade zum Schluss und bei Weltmeisterschaften und dann so eine tolle Medaille, das ist…
Ja, das ist einfach Kindheitstraum immer gewesen und dass das dann erfüllt wird, das ist einfach Wahnsinn. Und wie die Lisa gesagt hat, mit ihren Erfolgen, die es erst verarbeiten hat müssen, ist mir ähnlich gegangen. Also bei mir hat der Heimatverein im August ein bisschen einen Empfang gemacht und ich habe erst da eigentlich richtig realisiert, wie viel wert das für die Leiter ist, also für die Fans und für die Familie und was da eigentlich alles dahinter steckt. Also das ist ja nicht nur die Person, die das erreicht oder die Mannschaft, die das erreicht, sondern es sind so viele Leute dahinter, die da tagtäglich mitfiebern, die helfen, die unterstützen und das ist dann eigentlich eine Belohnung für alle.
Jetzt hast du eine tolle Überleitung gemacht und zwar wäre das jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich komme ja aus Deutschland und bei uns hat Biathlon ja einen riesigen Stellenwert. Biathlon und Fußball sind eigentlich so die 2 größten Sportarten bei uns. Ich gucke auch Biathlon, seit ich klein bin. Also wir sind alle riesen Biathlon-Fans. Und ich habe mich das schon immer gefragt, warum das in Österreich nicht denselben Stellenwert hat wie in Deutschland. Weil hier sind ja eigentlich ganz andere Gegebenheiten, wenn man Hochfilzen hat, in Saalfelden haben wir ein großes Nordisch Zentrum, was jetzt nochmal ausgebaut wird, also die Gegebenheiten wären ja da. Warum glaubt ihr denn, hat es der Biathlonsport in Österreich schwerer als zum Beispiel in Deutschland, was jetzt die mediale Präsenz angeht, was generell so das Interesse angeht, was sich ja Gott sei Dank durch gerade deine letzte Saison so verändert hat?
Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig zum sagen, aber Österreich ist ja schon sehr bekannt, dass das ein Alpinland ist und wir haben immer brutal viele Skifahrerinnen und Skifahrer gehabt, die was dann auch brutal erfolgreich waren. Und Erfolg, glaube ich, circa die Aufmerksamkeit auf die Sportart. Und das hat es halt bei uns im Biathlon vorher nie wirklich so gegeben. Es hat schon immer also um die 2000er Jahre und so Biathleten gegeben, die was auch erfolgreich waren und auch davor. Aber es war nie so die Dichte da, es waren nie so viele Leute da, die was Biathlon gemacht haben. Und Die Burschen waren ja im Team dann schon mal brutal im Aufschwung da so.
Auch WM in Hochfilzen waren die Männer auch so erfolgreich.
Ja,
bei der
genau. Heim-WM? Also die, vor allem die Männer haben da ab 2010 weg oder 2009 weg eigentlich fast bei jedem Großereignis irgendeine Medaille heimgebracht. Und da waren sie halt brutal erfolgreich. Und das hat schon einen Aufschwung erzeugt. Und heuer haben wir wirklich wieder eine gute Saison gehabt, wo die Damen mitgespielt haben. Also vorher hat es immer großteils um die Herren gespielt. Da waren die Damen noch einfach nie so vorhanden und das Blatt haben wir da alle miteinander ein bisschen gewendet. Ich glaube, das ist, da hat man schon was erreicht im Leben, wenn man den Damenbiathlon-Sport in Österreich einfach so präsent gemacht hat. Und das ist auch für uns richtig cool und motiviert uns, glaube ich, auch zusätzlich. Aber wir geben unser Bestes. Ich glaube schon, dass Erfolge einfach am besten sind, dass man die Sportart in einem eigenen Land einfach präsenter machen kann, ja.
Ja, aber was war das Problem? Lag es an der Nachwuchsförderung? Oder warum kamen die Damen jetzt, bevor ihr jetzt richtig erfolgreich wurdet, nie in die Top-Platzierungen?
Das ist für mich jetzt sehr schwierig zu einschätzen. Ich bin 27 Jahre und war da, glaube ich, nur ein kleines Kind und konnte es jetzt gar nicht so beurteilen, ob da zu wenig Nachwuchsförderung vorhanden war oder ob es einfach ein Mangel an die Damen war. Oder,
aber wart ihr zufrieden mit eurem Weg? Ihr wart ja dann auch am Skigymnasium in Saalfelden, bei uns im Nachbarort, habe ich gesehen. Oder gab es bei euch schon auch mal was, wo ihr euch gedacht habt, da hätte man jetzt irgendwie vielleicht durch einen Sponsor mehr, wäre es leichter gefallen oder dass irgendwas anderes es euch vielleicht einfacher gemacht hätte?
Ja, ich würde so sagen, dass wir jetzt da die Vorreiter waren, was den Damenbiathlon-Sport in Österreich so in ein tolles Licht gerückt haben. Also irgendwer muss der Erste sein und es hat ja da schon mal Förderung gegeben auf Sochi, auf die Olympischen Spiele, wo das Damenbiathlon-Team unterstützt worden ist und seitdem hat es sich eigentlich einfach so entwickelt. Also vor uns hat es da wirklich nicht viel gegeben und ja, wir waren da eine coole Gruppe, was das so aufgebaut haben. Ich glaube, die Flunger Sandra gehört da erwähnt, weil viele Mädels, was jetzt im Weltcup noch laufen, eigentlich durch sie zum Biathlon gekommen sind, beziehungsweise im Biathlon so gut geworden sind. Ja, es gehören da einfach Trainer und Betreuer dazu, die Athletinnen einfach so unterstützen und fördern, dass das groß werden kann. Und wir sind ein Teil davon gewesen.
Ich darf da gerne noch hinzufügen, dass das halt im Biathlon schon so ist, dass es eine Ausdauersportart ist und es gibt wenige Ausnahmen, die echt in jungen Jahren schon richtig gut sein, aber der Werdegang oder der Entwicklungsprozess dauert halt dann auch ein bisschen länger, wie zum Beispiel bei Alpinen. Oft ist halt dann so, wenn man da nicht mit Hundertprozentigkeit dahinter steht oder mit dem ganzen Herzblut das macht, dass einfach das für einen Athleten vielleicht zu lange dauert, unter Anführungszeichen, und die eben vorher schon das Handtuch werfen, bevor es überhaupt den Durchbruch schaffen. Also da gehört auch viel dazu, dass die Entwicklung über die Jahre hinweg entsteht. Ja, wie gesagt, also wir sind jetzt 27 und bei uns hat es halt auch die Jahre gedauert, bis wir erfolgreich geworden sind. Und zum Beispiel in Norwegen oder in Deutschland, wo es halt die Dichte haben, da sind halt dann mehr Ausnahmetalente dabei, die dann schon mit 20, 22 oder so den mega Durchbruch schaffen. Aber ich glaube, dass auch ein wichtiger Faktor eben ist, dass man da ausdauernd bleibt und wenn man Ziele hat, dass man die auch verfolgt und nicht vorher schon eben die Karriere beendet, bevor sie losgeht.
Laut Sven Fischer zum Beispiel aktuell bei uns jetzt im deutschen Team das Problem. Er sagt, wir haben in den letzten Jahren aufgrund von einer Laura Dahlmeier, mit der du ja auch ganz am Anfang gestartet bist, und einer Magdalena Neuner, durch diese Ausnahmetalente die Nachwuchsarbeit ein bisschen verschlafen. Und die Rechnung bekommen wir quasi jetzt, das deutsche Team zumindest, weil bei uns jetzt aktuell ja die Erfolge nicht so da sind, wie wir. Ich meine, Deutschland ist auch verwöhnt, erfolgsverwöhnt, was Biathlon angeht. Und da sagt er, haben wir ein bisschen geschlafen in der Nachwuchsarbeit, weil die ist für ihn das Wichtigste.
Ja, eben. Aber ich glaube, es wird immer Wellental geben. Also sage ich jetzt, genau, dass eine Nation immer die Top-Nation ist, ist einfach so schwierig, weil die Dichte schon so extrem hoch ist, so viele Nationen gut sind. Man braucht gerade bei uns schauen, ob Deutschland, Norwegen, Frankreich. Das ist, wenn man da immer die Top-Nation ist, nachher macht man alles richtig, aber das gibt es fast nicht. Und da wird es immer ein bisschen Wellental geben, dass auch mal wieder Athleten da sind, wo einmal alles gut läuft und dann, wo es wieder mal nicht so gut läuft. Aber was ich jetzt schon sagen darf, wenn man jetzt rückblickend auf unsere Karrieren schaut, glaube ich schon, dass wir jetzt viel, was auch Förderungen betrifft, was Sponsoren betrifft, da aufs Biathlon gelenkt haben und dass sicher viele Mädels, die was jetzt bei uns im Nachwuchs sind, schon um einiges leichter haben werden, wie es bei uns der Fall war. Also bei uns haben die Eltern noch viel investieren müssen. Es hat nicht jeder einen Skiclub im Rücken gehabt, der was brutal gut aufgestellt war. Also da war ich jetzt, glaube ich, mit dem Kitzbühel Skiclub eine Ausnahme, der da für mich schon sehr viel übernommen hat oder für meine Eltern damals noch.
Und ich glaube, das ist jetzt schon um einiges leichter, wie es bei uns war.
Anderes Thema. Habt ihr denn einen Lieblingsweltcup? Ist das Hochfilzen, weil es dann bei dir ja schon die Nähe zur Heimat da ist? Oder irgendeine Strecke, die euch so besonders liegt? Da hat ja jeder immer so sein Favorite irgendwie.
Ja, es ist richtig schwierig zu sagen, weil es einfach echt coole Destinationen sind. Mein persönlicher Favorit ist Kontiolahti, weil ich da am Anfang vom Biathlon schon richtig gute Ergebnisse gehabt habe und jetzt wieder, ich einfach das Streckenprofil gern mag, auch wenn es da um die Jahreszeit, wo wir oben sind, meistens eher trist ist, weil es halt schon so früh dunkel ist. Hochfilzen natürlich, Heimweltcup, wenn die Zuschauer da sind und für die selber schreien, das ist schon ganz was Besonderes. Also auch wenn es die mit dem Namen anfeiern, das pusht halt brutal. Und Oslo ist halt einfach ein Wahnsinn, weil es einfach das Biathlon-Mekka hinweg ist und der Ausblick über den Fjord, das ist einfach wunderschön. Und es gibt auch viele Stationen, wo ich noch nie gewesen bin, wie zum Beispiel Frankreich, wo es auch sagen, dass es wunderschön ist. Oder aber auch Übersee, was halt leider nur alle 4 Jahre ist. Da hat mir Kenma richtig, richtig gut gefallen. Einfach die Landschaft, das Drumherum mit den Rocky Mountains, das war einfach sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ich glaub's.
Ja, und bei mir ist, ich glaube, oft glaubt man ja, wo man die größten Erfolge hat, dass das die Lieblingsstation ist, aber so wie Oberhof, wo ich so viele Podiumsplatzierungen machen habe dürfen, heuer ist eigentlich gar nicht so da, wo ich am liebsten hinfahre. Aber ja, ich sag mal, Hochfilzen und Antols duellieren sich da bei mir ein bisschen. Also
okay.
Heimweltcup in Hochfilzen natürlich mit den Leuten von daheim, also da waren teilweise schon Renntage, wo hunderte von Leuten von mir daheim in Reit vor Ort waren und das ist schon unglaublich cool. Und Antols, mir persönlich taugt mir auch, also ich habe auch schon gute Rennen da machen können, habe meinen ersten Weltcup-Sieg da feiern dürfen und Antols ist halt ja mit dem Südtirol auf Leer, hat schon einiges zu bieten und ja, ich sag mal, Kontiolahti zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsstationen. Also da gibt es Unterschiede.
Aber zum Einkaufen ist super.
Und ja, kennt man natürlich landschaftlich eines von den schönsten Orten, wo man hinkommen kann. Und ein cooles Land, ganz Kanada. Ja, es hat, glaube ich, jede Station so das gewisse Extra oder das gewisse Flair, ebenso wie in Frankreich, wo irrsinnig viele Leute hinpilgern, die ganzen französischen Fans, das ist unglaublich. Also wenn da keine Zone in der Strecke war, nachher tanzt die irgendwie nicht vorbeilaufen lassen. Und in Russland haben wir jetzt letzten Jahr keinen Weltcup mehr gehabt, aber das war irrsinnig cool, weil die russischen Fans einfach so brutal fair waren. Die haben einfach Österreich geliebt und das hat immer Spaß gemacht, dort zu laufen.
Ja, wie sieht's mit den einzelnen Wettbewerben aus? Ich habe irgendwo gehört, du magst die Verfolger total gerne.
Ja, das stimmt, ja. Also ich mag das sehr gerne, wenn es einfach im Rennen warst, wo du stehst. Habe jetzt in den letzten Jahren auch richtig gute Ergebnisse erzielt im Verfolger. Es ist halt, dass ein Sprint auch noch beiträgt zu diesem Rennen. Aber mir taugt es einfach, wenn du überschießt, nach vorne arbeiten kannst oder wenn du vorne bist, vorne bleibst. Und nein, aber ich muss auch sagen, dass ich voriges Jahr dadurch, dass ich in den Genuss gekommen bin, viele Massenstartrennen zu bestreiten, ja auch diese Disziplin sehr ans Herz gewachsen ist, weil es einfach echt cool ist, wenn man da unter die Top 30 vor der Welt dabei ist und einfach am Start steht. Und das Stadion, das ist quasi die Arena, die jetzt dir gerade gehört für die halbe Stunde und du kannst halt beweisen, was drauf hast. Frau gegen Frau, das ist schon ganz was Besonderes.
Obwohl ich mir beim Massenstart, oder nicht nur ich, aber wir uns immer alle fragen, das muss doch ein Kuddelmuddel sein wie sonst was. Manchmal, wenn dann die ersten Abfahrten kommen und gefühlt 30 fahren ja gleichzeitig in eine Abfahrt. Ist dann nicht manchmal, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt ist zu eng oder ich falle oder irgendein...
Ja, es gibt schon spezielle Athletinnen, die glauben, die müssen auf der ersten Runde alles zerreißen und von hinten ganz nach vorne und als erstes in den Schießstand reinlaufen. Ich glaube, da beim Massenstart ist die Kunst, dass man heil durch die erste Runde kommt, aber die Position halbwegs gut erhalten kann. Aber es entscheidet sich nichts auf der ersten Runde. Und ich glaube, wenn da ab und zu die eine oder die andere ein bisschen mehr Hirn laufen würde, dann wären auch weniger Stürze auf dem Programm, oder wie soll ich das sagen. Und auf jeden Fall geht es halt relativ gut. Also wir haben die Ski gut im Griff. Für das sind wir viel im Training, dass wir das üben, dass wir da nicht aus dem Konzept kommen. Und ja, aber man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man die erste Runde heil übersteht.
Ja, weil das sieht ja manchmal, das ist ja Harakiri teilweise. Das ist ja. Aber wie sieht es bei dir aus?
Ja, lustig, weil bei meinem Weltmeistertitel in Buklyuka, da beim Massenstart in der ersten Runde, habe ich mir echt gedacht, was ist denn heute schon wieder los? Ich habe so viele Plätze verloren, weil mir dauernd wer auf den Ski gestiegen ist. Und hab mir echt gedacht, das Rennen geht schon gut los in der ersten Runde, ich nur Probleme gehabt. Und natürlich ist oder cool ist für mich, dass es gut ausgegangen ist. Aber
gibt es da so Kandidaten? Ihr braucht ja Gott will keinen Namen nennen, aber gibt es da so Kandidaten?
Man merkt es auch immer wieder in der Staffel, wenn es der Startläufer laufst, da gibt es immer, oder nicht immer, aber oft halt dieselben, die so Aktionen liefern, ja. Ja.
Aber wo man weiß, da hältst du besser Abstand.
Ja, genau, da schaut man, dass man entweder vorne ist oder wenn man hinter ist, ein bisschen Abstand hält. Ja.
Okay. Ja, gut.
Ja, und bei den Disziplinen, wie gesagt, also die Verfolger-Queen ist, glaube ich, wirklich die Dunja. Also da kann ja keiner das Wasser reichen. Und bei mir ist es spannend. Also für mich war immer so Massenstart, Verfolgung oder Einzelrennen, so wo ich am liebsten am Start gestanden bin, weil ich wusste, da habe ich die besten Chancen. Lustigerweise habe ich meinen ersten Stockerplatz in Sprintrennen gemacht, also habe mich brutal überrascht gehabt. Also von denen her, ich habe schon meine Lieblingsdisziplinen eben mit Verfolger oder Massenstart, wo man wirklich im Rennen weiß, wo man gerade steht. Aber für mich ist auch, ich stehe am Start und weiß, ich kann in jeder Disziplin ein gutes Ergebnis abliefern. Und das gibt mir auch so eine gewisse Lockerheit und man kann sich auf jedes Rennen freuen.
Wie gehst du dann mit der Staffel um, wenn wir jetzt bei der Mixstaffel nochmal bleiben und du weißt, du bist die letzte Läuferin und da verlassen sich jetzt drei Leute auf dich. Wie gehst du oder wie lernt ihr dann damit umzugehen? Weil das, denke ich mir, ist ja nochmal ein zusätzlicher Druck, weil du läufst ja nicht nur für dich.
Ja, das war brutal. Also, wenn ich so zurückdenke, man kann das nicht ganz lernen davor. Also die Situation ist dann und man schafft es irgendwie oder man schafft es nicht. Und ich habe wirklich gesagt, die Rennen von meinen Kolleginnen und oder von der Dunja und von den Buben davor gar nicht so extrem mitkriegen. Also ich war da wirklich schon ein bisschen abgeschottet und habe mein Aufwärmprogramm gemacht. Ich habe dann beim Rennen nicht oft auf die Leinwand geschaut, wo stehen wir gerade, was haben sie geschossen. Also ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Und ich bin dann zu meinem Start durchgegangen und habe schon gewusst, dass man gut liegt. Und wo mir dann die Dunja eigentlich zeitgleich mit Platz 3 übergeben hat, habe ich gewusst, okay, jetzt oder nie. Ja. Also es hängt jetzt dann auch an mir, ob wir eine Medaille heimbringen oder nicht. Und ich habe da mit der Hanna Öberg gleich auf der ersten Runde schon eine brutal schnelle Kanone mitgeschickt gekriegt. Und ich habe gewusst, prinzipiell bei den meisten Rennen war sie bis jetzt vor mir. Also ich war da eigentlich immer die Zweite und hab sie dann beim Liegenschießen Gott sei Dank abschütteln können. Also sie hat da auch voll auf Risiko gesetzt, hat dann den einen oder anderen Nachlader mehr gebraucht wie ich. Und das war mein Vorteil. Also ab dann habe ich gewusst, okay, ich muss es jetzt einfach locker runterziehen, auch die Stehenserie, und einfach so gut arbeiten, wie man es im Sommer immer trainiert. Und dann kann weniger passieren. Dass das natürlich dann so funktioniert, das kann man vorher nicht ausrechnen. Aber ja, sie hat da das gewisse Risiko genommen, was ihr nicht ganz aufgegangen ist, und das war mein Vorteil. Und auf der Schlussrunde dann wirklich, ja, ich war so brutal nervös. Also ich habe gewusst, hinter mir kämen da, es handelt sich nur um Sekunden. Und es war von den Verhältnissen zum Laufen echt schwierig. Es war vom Schnee her so glasig heiß, sagen wir. Also man rutscht da mit dem Ski so dumm, man hat keinen richtigen Halt. Und die Abfahrten in Buklyuka sind nicht gerade ohne. Da werden wir relativ schnell. Und dann, es war so leicht Schneefall, leicht Regen. Also es hat alles ein bisschen schwierig gemacht. Und ich war so nervös, dass meine Haxen so brutal schwer geworden sind. Und ich bin nur irgendwie froh gewesen, dass ich die Schlussrunde da rumgekommen bin, weil ich mir denke, das darf nicht mehr lang gehen, weil es geht einfach nicht. Ich hab so einen Druck verspürt dann eigentlich auch. Und erst dann, wo ich wirklich auf der Zielgeraden war und gewusst habe, okay, die letzten 30 Meter, die schaffe ich jetzt.
Und dich umgedreht hast und gesehen, dass das reicht, dann genau. Konntest du das noch.
Dann habe ich es eigentlich erst irgendwie annähernd genießen können. Und das war halt dann schon brutal schön, ins Ziel zu laufen. Die Teamkollegen warten da, umarmen die, haben wir Morze Gaudi, wir haben Vollgas geschrieben, wir haben uns mehr gefreut, wie die was gut gewungen haben. Das war halt, wenn man das im Team mal erleben darf, gemeinsam sich zu freuen, wie gesagt, das ist für mich jetzt nur so voller Emotionen, wenn ich da zurückdenke, wie schön das der Moment gewesen ist. Und ich glaube, wir genießen das ja nach wie vor noch.
Jetzt so wie Gänsehaut.
Vor allem, wenn man ja auch dann gesehen hat, wie eng es ja dann noch um den dritten Platz ging. Und das wäre dann, glaube ich, wirklich ärgerlich gewesen, wenn du dann ein bisschen zu langsam gewesen wärst und man kommt dann mit der Slowenin, glaube ich, oder ist dann Ukraine, genau, die ist dann Vierte geworden und die Hanna Öberg hat es ja gerade noch, also ist ein paar Millisekunden, Zehntelsekunden vorher über die Ziellinie. Das wäre ja dann auch richtig ärgerlich gewesen, wenn man dann in Anführungszeichen nur Vierter geworden wäre.
Ja, es wäre natürlich beinhart, aber das ist leider der Sport.
So ist der Sport. Und was ich mir jetzt denke, weil du sagst, wie viel kriegt man denn als Biathlet mit von dem, was einem die Trainer auf der Strecke zuschreien? Kriegt ihr das überhaupt, hört ihr das 100% oder kriegt ihr das überhaupt alles mit?
Doch schon, ja. Okay. Also heuer ist vor allem einfacher gewesen.
Ja, weil, ja leider. Gewesen ja, stimmt, ist. Stimmt.
Aber man hat da entwickelt über die Jahre hinweg so ein Ohr, dass man genau okay. das dann rausfiltert.
Ach, Wahnsinn.
Ja, also so wie in Antol zum Beispiel ist dann schon schwierig, wenn du auf der Huberalm da die ganzen Leute schreien, da ist dann schwieriger, aber man hört dann eigentlich, oder man schaut, dass man in die, also ich mache das halt meistens so, dass ich Blickkontakt nehme, weil dann verstehen einfach besser.
Okay, ja. Weil du wirst dann auch auf der letzten Runde wahrscheinlich ab und zu eben die Zwischenzeiten gekriegt haben, jetzt hast du noch so und so viele Sekunden, oder?
Ja genau, also die Trainer haben mir dann aber reingeschrien und auch die Service-Männer, wie weit das noch hinten sind und man kriegt dann natürlich immer Feedback und ich glaube für zum Zuschauen war es vielleicht auch noch also spannender wie für mich, weil ich weiß ja, wie viel Kraft ich noch habe, wie schnell, dass ich noch werden
genau,
konnte.
Wir wissen das nicht.
Ja genau, und zum Zuschauen ist es halt natürlich brutal. Gell? Also.
Ja, medial habt das total spannend gemacht. War.
Das wäre wahrscheinlich super. Der Grund für meine Nervosität.
Ich habe es nämlich auch gesehen. Ja, ja eben, und wir wissen ja nicht, weil es ist ja auch ab und zu oder kommt ja oft genug vor, dass Biathleten einbrechen, gerade auf der letzten Runde, wo man merkt, ich weiß nicht, was dann im Körper passiert, ich habe es mal gelernt, aber ich weiß es nicht mehr genau, wenn sie einfach keine Kraft mehr haben und man wird einfach durchgeschleust. Ist ja schon leider oft genug passiert.
Ja, da kann ich da Lied davon singen. Also
ist dir das auch schon passiert?
Ja, nicht zu häufig okay. genügend, ja. Aber es ist auch so.
Teilst du dir das dann eigentlich oder denkst du dir im Nachhinein, du hast es dir falsch eingeteilt oder an was liegt es dann?
Vorige Saison ist mir das zum Glück nicht passiert, aber davor, das ist einfach so, als würde einer einen Stecker ziehen und es geht einfach nicht mehr. Die Haxen machen, also die Füße machen zu, das Laktat schießt ein und du willst ja schneller laufen, aber es geht einfach nicht mehr. Und ja, dann schaust du halt, dass du irgendwie die nur über die Ziellinie rettest und es ist halt ein Phänomen, der leider nicht so schön ist im Biathlon. Also.
Und davor hast du ja dann gerade, wenn du deine Nation anfeuerst, immer so Angst. Kann ja immer passieren. Kann ja auch dem Besten passieren, dass irgendwann mal irgendwas ist und dann, oder man stürzt.
Ja, das also das, man hat das wirklich nicht unter Kontrolle. Es kann so viel passieren auf einer Schlussrunde, eben wie Blaugang, sagen wir, oder eben ja. ein Sturz oder was, oder braucht nur Kleinigkeit sein. Und ja, von dem her muss einfach bei so einer Medaille und vor allem bei einem Teambewerb so brutal viel zusammenpassen. Also angefangen von allen vier Athleten bis die Skiergebnisse, bis zu den Ski, bis eben Renntaktik, sage ich jetzt mal auch, weil wenn mir jetzt die Dunja mit 10 Sekunden Rückstand auf Schweden übergibt, dann schaut die ganze Sache schon wieder anders aus. Und so hat sie sich in der Schlussrunde drüberbissen und übergibt mir mit der Schwedin. Und ich kann in der ersten Runde, sage ich mal, Luft schnappen, sage ich noch, und hinter der Schwedin nachlaufen, bevor wir zum Liegenschießen kommen. Also taktisch ist da einfach immer so viel dahinter und man muss da manchmal einfach auch Glück haben. Also wenn wer irgendwo einen Strauchler hat, dann ist er weiter hinten. Also es sind so viele kleine Sachen, wo es dann auch so einen Tag zusammenpassen müssen. Und das macht es, glaube ich, dann schlussendlich auch so irrsinnig schön, wenn man dann so einen Erfolg feiern darf.
Lisa, wie der Sven da war, haben wir interessanterweise auch darüber gesprochen, dass so viele Langläufer zum Biathlon wechseln. Jetzt hast du ja deinen Start auch im Langlauf. Warum bist du gewechselt?
Genau, ich bin im Skigymnasium Solfener gewesen als Langläuferin und nach der Hälfte war drüben die Trainerin, die Flunger Sandra, die was die Biathlon-Mädels und die Burschen schon trainiert hat und die hat mich auf die Idee gebracht, Kim Lisa, probieren wir es mit Schießen.
Okay.
Und ja, es war dann von Anfang an, war natürlich sehr, sehr schwierig, also, aber es hat Spaß gemacht, es war eine neue Herausforderung.
Wie alt warst du da?
Ich war damals 17 Jahre, also genau jetzt vor 10 Jahren. Und damals war dann die Dunja und die Christina schon mit mir in der Trainingsgruppe. Die sind ja nach wie vor, also die Christina läuft ja auch nach wie vor im Weltcup. Und die waren damals in den Ötter, haben das Alpencup-Rennen bestritten. Und sie waren in der Zeit schon, ich sag mal, in der Alpencup-Region die besten Mädels, was das Schießen betroffen hat. Und ich bin in die Trainingsgruppen gestoßen und habe dann eigentlich vor die besten Mädels lernen dürfen. Und ich glaube, das war ein großer Vorteil für mich, dass ich umgestiegen bin und habe immer nur die besten Sachen gelernt. Also ich habe nie irgendwie was Falsches gelernt, ich habe nie irgendwie ja, falsche Tipps gekriegt, sondern immer nur die Tipps, die was mich gut machen am Skistand. Und das war ein Vorteil für mich, dass ich es so schnell lernen habe können. Was natürlich zählt Talent auch dazu. Also habe sicher ein bisschen ein Talent gehabt im Schießen, das so gut funktioniert hat. Aber ich sage mal, das war der große Vorteil, den was ich damals gehabt habe.
Also dann kennt ihr euch ja auch schon richtig lange eigentlich und seid schon gemeinsam bis jetzt auch doppelt motiviert, wo die Lisa so eine gute Saison hatte, wo du dir denkst, so nächste Saison wird meine Saison.
Ja, so ganz genau denke ich das nicht, also halt so von dem Wortlaut her, ja, aber natürlich ist es eine mega Motivation,
ja, eben.
Wenn einfach einer aus der Trainingsgruppe das schaffen kann und dann weißt du irgendwie, okay, das ist eigentlich nicht unmöglich, was man sich sonst vielleicht denkt und ich glaube, dass eben, wie die Lisa vorher gesagt hat, es passiert viel im Kopf auch. Und wenn man einfach richtig brav trainiert und dahin arbeitet und dann der Kopf auch noch mitspielt und das Quäntchen Glück dazu kommt, dann ist es schon möglich und natürlich auch mega Motivation.
Wo Sven und ich auch drüber gesprochen haben, und es ist jetzt so praktisch, dass ich eben direkt danach zwei Sportler da habe, wie schwierig die Vorbereitung auf Olympia ist, weil ich meine, Olympia ist nun mal der Höhepunkt von der Saison. Es ist einfach so, weil gerade auch der Weltcup in China ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, der ja sonst immer stattfindet. Wie habt ihr euch denn jetzt, weil ihr werdet euch ja sicherlich zum Teil darauf vorbereitet haben. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Weil das ist ja jetzt auch eine Strecke, die keiner kennt. Eine ganze Weltcup-Station, die eigentlich neu ist. Wie bereitet man sich im Sommer darauf vor?
Es ist halt so, dass für alle Neuland ist. Und von dem her braucht man sich da, glaube ich, jetzt auch nicht so mega den Kopf drüber machen. Natürlich haben wir das Streckenprofil gesehen, also die auf Papier halt, dass man ungefähr weiß, wie es ausschaut und wie die Steigungen sind, wo quasi Abfahrten dabei sind, wie der Skistandzulauf ist. Aber dadurch, dass für jeden neu ist, ist auch für jeden gleich fair. Und ich glaube,
das stimmt. Genau das hat er auch gesagt, ja.
Dass das ein großer Unterschied ist, als wenn eine andere Nation da schon gewesen wäre und nur aufgrund der Pandemie jetzt, weiß ich nicht, drei Nationen nicht hätten dürfen.
Und aber macht das einen nicht nervös? Wenn man die Strecke gar nicht kennt und man nicht weiß, liegt mir die oder gibt es da Stellen, da bin ich mir dann nicht sicher.
Ja, vielleicht ist er gut, man weiß ja nicht.
Okay, ja gut.
Wenn man sie jetzt so nicht den ja, Kopf darüber sicher zerbricht, wie, das, wie die Abfahrt fahren, die Kurve nehmen und wo kann ich was verlieren oder gewinnen. Nein, aber wir fliegen ja eh, ich glaube, 10 Tage oder so vorher hin und haben genügend Zeit, dass wir dann mit der Umgebung und mit dem Skistand vertraut werden einige Trainingseinheiten haben und sicher auch noch scharfe Trainings machen drüben. Also mit scharf meine ich jetzt intensive Einheiten. Und man hat dann eben Zeit, sich anzupassen. Und ich glaube, dann ist einfach, wer jetzt drauf hinauslaufen, wer das am besten schafft, der wird halt dann einen Vorteil haben und wer mit den Bedingungen am besten umgehen wird können. Weil unsere Trainer sagen uns fast tagtäglich, dass es kalt sein wird, dass es windig ist. Wer sich darauf am besten einstellt, der wird dann schlussendlich ja wahrscheinlich die Nase vorn haben.
Habt ihr euch schon damit abgefunden, dass keine Zuschauer da sein können? Ich meine, was anderes bleibt euch blöd gesagt auch nicht übrig?
Ja genau, also wir gehen jetzt schon davon aus, dass in Peking keine Zuschauer vor Ort sein dürfen. Und ich hoffe aber natürlich, dass bei den restlichen Weltcups heuer wieder Zuschauer sind, weil das macht schlussendlich eine Sportart auch aus. Aber in Peking natürlich müssen wir davon ausgehen, dass man vor leeren Anstatt oder vor leeren Zuschauerrängen laufend. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es heuer extrem spannend, wie da umfliegen und man weiß nicht, wie es ist. Also bin jetzt schon einige Jahre im Weltcup unterwegs und kenne jede Station in- und auswendig. Also ich bin bei jeder Station, es ist natürlich immer das ähnliche oder das gleiche Programm. Bin mindestens wahrscheinlich schon über 2 oder 3 Mal gelaufen. Also von dem her taugt mir das heuer mal irgendwo hinkommen, wo ich noch nie war, wo es wieder was Neues ist, wo es wieder irgendwie auch da wieder Spannung da ist. Bin gespannt, wie die Streckenverläufe da sein werden. Aber prinzipiell finde ich, taugt es mir heuer, ja.
Ja, sind ja schon deine 3. Olympischen Spiele. Pyeongchang.
Was, so alt?
So alt fühle ich mich gar nicht. Pyeongchang wart da ja beide nicht so ganz zufrieden. Also ihr habt ja sowieso noch eine Rechnung offen mit Olympia, oder?
Ja, schon. Also ich war in Sochi schon als junge Athletin hinten, habe da für die Sütter natürlich eigentlich schon sehr zufriedenstellende Ergebnisse gehabt. War eine tolle Erfahrung für mich. Und 4 Jahre später in Pyeongchang bin ich natürlich schon mitgefahren und habe mir gedacht, ich will ein gutes Ergebnis machen. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Das war nicht so meine Saison. Da war ich überall ein bisschen unsicher. Und von dem her ist da schon mal eine Rechnung offen. Aber ich habe bis jetzt ein gutes Gefühl. Ich freue mich drauf. jeder redet von der Höhe, von der Anpassung, bla bla bla. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich gut drauf bin, dann passt es da drüben, dann mache ich mir keine Sorgen. Und das Problem wird sein, wenn ich keine Form habe, dann wird es natürlich doppelt bitter auch auf der Höhe, dann auf 1800 ein Rennen zu laufen, weil es da mal blau gehst, nachher ja, erholst du nicht mehr. Aber ich sage mal, wenn ich eine gute Form habe, dann mache ich mir auch auf 1800 keine Sorge.
Ja, super. Du magst die Höhe, glaube ich, eh auch, oder? Hast ja, du mal irgendwo gesagt. Sind ja gute Voraussetzungen. Ist ja besser, als wenn man da eh schon nervös rangeht, weil es so hoch ist.
Dunja und ich, wir sind ein paar zwei Bergfexen im Sommer, sind gerne irgendwo auf die Gipfel unterwegs, also von denen her.
Machen wir uns da nicht so viel Gedanken.
Dunja, geh mal ein bisschen zurück. Wann war dir klar, dass du Biathletin werden willst?
Das Lustige jetzt an der Geschichte ist, dass bei mir auch die Sandra Flunger die Hände im Spiel gehabt
okay.
hat. Nur eben schon ein paar Jahre früher. Mhm. Also sie war eine gute Freundin von meiner Mama und war damals zu uns auf Besuch daheim und wir haben halt ein Luftdruckgewehr gehabt, weil vom Verein halt. Ja, sie war damals eine aktive Biathletin und hat halt uns ein bisschen die Inputs gegeben, also wie man halt richtig liegt, weil wir haben ja gar nichts gewusst und wie man richtig steht. Und ich habe eigentlich nicht so ungeschickt angestellt. Und dann ist eben dazu gekommen, dass ich dann mal ein Luftdruckrennen ausprobiert habe als Schüler. Und ja, liegend ist eh ganz gut gegangen. Stehend bin ich dann gleich viermal in die Strafrunde, habe mich dann noch verzählt beim Strafrundenlaufen. Bin ich 4,5 Strafrunden gelaufen.
Aber besser zu viel als
ja. Hab dann in der Strafrunde umgeredet. Also ich glaube, da hätte ich disqualifiziert werden müssen im Nachhinein. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach, wie die Lisa gesagt hat, eine neue Herausforderung.
Wie alt warst du da?
14 oder so? Ja, genau. Und hab dann beim nächsten Rennen, hab die Mama hinpositioniert zur Strafrunde, dass sie die Strafrunden sehen soll. Dann habe ich liegend gleich null geschossen, bin mit einem Grinser vorbeigelaufen, danach war eine Kurve mit einer Abfahrt, ich bin schon gelegen. weil ich einfach so eine Gaude gehabt habe. Also es war einfach richtigster Spaß im Vordergrund.
Toll.
Und hab dann ein bisschen eine Pubertätsphase gehabt, wo ich dann doch nicht mehr, weil ich habe ja die Aufnahme für das Skigymnasium auch gemacht, für Biathlon, und wollte eigentlich nach der Unterstufe für die Schule wechseln, also mit 15 Jahren dann quasi. Habe dann eben die Krise gehabt, habe mich dagegen entschieden, bin dann noch in Klagenfurt, ja, weitergegangen ins Gymnasium und habe es dann im Winter, wo der erste Schnee da war, bereut.
Ach, okay.
Und dann ist
interessant.
Ja, das war bei mir ein bisschen ein spannender Werdegang. Hab die Mama dann voll gerät, dass ich doch wieder Biathlon machen möchte und Sport, dass es ohne doch nicht geht. Sie hat dann mit der Schulleitung telefoniert, ja, jetzt umsteigen geht nicht mehr, sie sind voll und ich muss jetzt ein Jahr warten. Ach. Und in der Schule haben sie Sportkunde und Französisch gehabt und ich habe in Klagenfurt eben Italienisch nur gehabt, also nicht Französisch. Hab dann die Bedingung war, dass ich in die 6. Klasse einsteigen kann, wenn ich Sportkunde und Französisch Jahresstoff nachlerne. Habe das dann zusätzlich nur zu meinen Unterrichtsfächer gemacht und dann glücklicherweise bin ich dann in die 6. Klasse eingestiegen. Und seitdem
dann ist zu uns gekommen und hat schon besser Französisch geredet wie mir.
Ja, ich habe da auf der Volkshochschule mich angemeldet zum Abendkurs, weil ich halt einfach, du kannst halt auch Sprache nicht lernen, ohne dass du halt eine richtige Lehrerin oder Lehrer dazu hast. Hab zum Glück mit Sprachen wenig Probleme, liegt mir ein bisschen und dadurch war das dann mit der Jahresprüfung in Sportkunde Französisch geschafft und dann habe ich endlich Biathlon machen dürfen und in die Schule eben quer einsteigen und mache jetzt seit 2009 eben leidenschaftlich Biathlon.
Ja, Wahnsinn! Da hast es dir dann, musstest du eigentlich doppelt büßen, dass du aufhören wolltest.
Ja, genau. Aber ich glaube, das war auch für irgendwas gut, weil davor war es halt doch so, dass halt Sport schon ein Teil vom Leben war, aber es war halt nicht so, dass es das ist, was ich immer machen möchte. Und mit der kurzen Pause und quasi Zwangspause dann, wo ich eigentlich nicht die Möglichkeit mehr gehabt habe, das richtig so zu machen, ist mir erst bewusst worden, was ich wirklich will. Und vielleicht war das einfach dazu gut, dass wie ich am Anfang erwähnt habe, dass Biathlon ein Austauschsportort ist, wo man eigentlich mit den Jahren erst richtig gut wird, dass es das mir den nötigen Biss dann dazu gegeben hat, immer weiterzumachen.
Toll. Gab es bei dir mal einen Moment, wo du aufhören wolltest?
Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, aber nein, also bei, es war auch nicht so, dass das mein Kindheitstraum war, dass ich Biathletin oder Langläuferin wäre, sondern es hat sich wirklich mit der Zeit so entwickelt. Einfach gewisse Entscheidungen im Leben, was mich dann zu der Biathlon-Karriere gebracht haben. Und durch das, dass bei mir auch dann im Biathlon immer tolle Erfolge da waren, auch schon im Jugendalter und so, hat das irgendwie immer, ja, hat mir frei gemacht, den Sport auszuüben, die Leidenschaft zu machen, was man einfach so gern tut. Und natürlich sind im Sommer immer wieder Phasen, wo man mal nicht trainieren mag, wo es schön auch Wetter ist und man will am Nachmittag wirklich lieber auf der Couch liegen bleiben, bevor man nur mal rausgeht und nass wird. Aber dass ich wirklich mal so kurz vor einem Karriereende da gestanden war, habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Nein.
Das ist jetzt witzig, wenn der liebe Sven Fischer das nächste Mal da ist, muss ich ihm das erzählen, weil er sagt immer, mit 6 Jahren hat sich das entschieden. Also quasi die Kinder müssen bis 6 Jahre wissen oder auch die Eltern, kann das was werden mit dem Biathlon, Leistungssport oder nicht? Aber jetzt haben wir 2 Beispiele, wo wir sagen können, mit 6 muss das nicht 100% verstehen.
Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Österreicher und Deutsche.
Ja, obwohl, auch das stimmt ja nicht mehr. Also wenn man sich die letzte Saison anschaut, also na, wenn das nächste Mal da ist. Ja, unser früherer deutscher Erfolgstrainer, der Gerald Hönig, ist ja seit der letzten Saison mit bei euch im Darmteam und vor allem fürs Schießen zuständig. Wie hat denn das funktioniert? Neuer Trainer, neuer Schießtrainer. Also ihr scheint euch ja sehr gut da eingelebt, miteinander eingelebt zu haben. Hat das alles so gut funktioniert und kommt ihr alle gut miteinander aus?
Ja, es war natürlich für uns wieder eine neue Situation. Also wenn man jetzt man muss jetzt schon Jahre zurückdenken. Also wir haben immer verschiedene Trainingsgruppen gehabt. Also die Duni und ich haben auch in der Schulzeit sehr viel trainiert, danach auch noch. Dann waren wir einmal in verschiedene Trainingsgruppen. Ich war dann einmal ein Jahr bei den Herren dabei. Dann war ein Jahr, wo wir nur zu zweit trainiert haben. Also es war ständig ein bisschen ein Wechsel, auch was die Trainer betrifft, was die Trainingsgruppen betrifft. Und im letzten Jahr sind wir dann zusammengehalten worden. Also da hat es dann ein reines Damenteam wieder gegeben mit 2 Trainern. Und einer davon war eben der Gerald Hönig und der Markus Fischer war ein Jahr davor schon bei den Mädels dabei. Und ich bin da auch dazugestoßen und der Gerald hat wirklich viele coole neue Inputs gebracht, was am Schießstand die Arbeit betrifft. Und ich glaube, dass viele von uns einen guten Schritt gemacht haben. Es ist natürlich sehr schwer gewesen, weil ich nehme jetzt die Duni und Mimo her, wir waren immer schon auf einem richtig guten Niveau und Level, was das Schießen betrifft. Und da ist es halt immer schwieriger, irgendwas zu verbessern, wenn man schon so auf einem hohen Niveau ist, wie das einmal schlechter läuft. Und aber ich glaube, vor allem die Duni, wenn man ja Trefferquote vom letzten Jahr anschaut.
Wahnsinn, ja.
Das war brutal und auch bei mir, und ich habe zwar ein paar Wackler drin gehabt, aber hat es prinzipiell mal stabilisiert, vor allem was den Jänner und den Februar betrifft. Und von dem her hat er schon eine große Arbeit gehabt, weil es wirklich, ja, wie gesagt, einfach schwieriger ist, vor einem hohen Niveau noch was zu verbessern, mehr wenn man da Anfänger hat, die was die Schießen erst lernen.
Ja, zum Abschluss, nehmt ihr euch überhaupt für die Saison was vor, dass du sagst, ich will zumindest einen Podiumsplatz oder ich will, weiß ich nicht, mein Hauptziel ist, bei Olympia gut abzuschneiden. Was habt ihr euch vorgenommen für die Saison?
Ja, Ziele steckt man sich auf jeden Fall. Mhm. Klar, wenn man keine Ziele hätte, dann war man da voll schon Platz. Auf jeden Fall ist Olympia ein großes Ziel, dass man da dabei ist und wenn man dann vor Ort ist, auch die bestmögliche Leistung abzurufen. Natürlich will man sich dann auch man wird ja immer an dem gemessen, was man die letzte Saison geschafft hat. Und als Sportler selber will man sich ja immer wieder verbessern. Und deswegen würde ich jetzt schon sagen, dass ein Podestplatz oder einmal unter die 6 ein großes Ziel ist, das wahrscheinlich auch, wenn alles gut läuft, möglich ist. Aber wo ich auch weiß, es gibt so viele Mädels, die vorne reinlaufen können und an dem Tag muss halt echt sehr viel zusammenpassen, dass das dann klappt. Vor allem beim Damenbiathlon können, glaube ich, die ersten 20 einfach aufs Podest laufen und das sind meistens Zehntelsekunden oder ein paar Hundertstel, was halt zwischen der einen oder anderen Platzierung dann unterscheidet. Und ich habe das voriges Jahr so gehandhabt, dass ich einfach geschaut habe, dass ich an dem Tag bei dem Rennen einfach das Bestmögliche heraushole und dann auch mit dem dann zufrieden war. Also wenn jetzt eine andere Athletin halt besser gewesen ist, dann einfach, weil es einfach an dem Tag besser war und ich habe nicht da deswegen einen schlechten Tag oder eine schlechte Arbeit gemacht. Und deshalb möchte ich eben diese so mir irgendwie beibehalten, dass ich auch probiere, also nicht Podest oder ergebnisorientiert zu arbeiten, sondern eher aufgabenorientiert und wenn dann alles zusammenpasst, dann kann eben schon was Gutes dabei rausschauen und vielleicht auch der eine oder andere Podestplatz. Okay.
Ja, wie die Dunja schon gesagt hat, also man wird natürlich an der letzten Saison ein bisschen gemessen. Von den her ist der Druck.
Du wirst viel groß. Druck bekommen, gerade von österreichischen Medien, vom Fernsehen, das ist ganz
genau,
klar.
Genau, also ein bisschen spiel ich es ja schon, weil es ja natürlich jetzt vor der Saison natürlich wäre sehr oft damit konfrontiert, aber ganz klar, für mich ist natürlich auch Podiumsplatzierung wieder ein Ziel, was ich erreichen möchte. Dass es natürlich so gut läuft, mit so vielen Podiumsplatzierungen wie das letzte Jahr, ist mir bewusst, dass das sehr schwierig werden wird. Ich möchte schon einen Fokus auch ein bisschen auf den Gesamtweltcup legen, obwohl ich da ein bisschen drauf schaue, weil es einfach schwierig ist, wenn man die ganze Saison, muss man gesund sein, also das ist das Wichtigste. Und wenn man da ein, zwei Stationen nicht am Start steht, dann hast du im Gesamtweltcup einfach nicht mehr viel zum Mitreden. Von dem her wissen wir auch noch nicht genau, wie die Olympia-Vorbereitung läuft, weil man da nach Antols nur eine Woche oder weniger wie Wochen sogar daheim sind, ob man davor irgendwo mal was auslassen muss. Aber das muss ich wirklich schauen, wie ich mich im Jänner fühle. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Und sag mal, ein Ziel ist jetzt von mir, also ich habe jetzt als Einzelathletin schon so tolle Erfolge auch feiern dürfen, was das letzte Jahr betrifft. Und ich sag mal, ich habe die letzten zwei Jahre, wir haben eine coole Sommertrainingseinheiten gehabt mit den ganzen Damen, dem ganzen Team und haben das letzte Jahr in der Damenstaffel einfach noch nicht gemeinsam so hingekriegt, dass wir eine richtige tolle Platzierung erreichen haben können. Und ich glaube, dass für uns alle heuer ein großes Ziel ist, auch in der Damenstaffel mal eine tolle Platzierung zu machen, ein tolles Rennen, alle vier miteinander. Und ich glaube, das ist schaffbar. Also da will ich jetzt gar nicht irgendwie den Druck zu erhöhen auf die Damenstaffel, sondern ich glaube, wir sind eine coole Gruppe und wir sind da toll drauf. Also das kriege ich auch beim Training mit, dass wir die einen Mädels sehr wohl das Wasser reichen können. Und von dem her wäre das für mich auch cool, wenn wir in der Damenstaffel mal eine coole Platzierung heuer machen dürfen. Und ja, der Simon, der Eder, der hat mich schon aufgezwickt, der hat in jeder Disziplin einen Stockerl und mit der Damenstaffel geht man nur so. Also das müssen wir heuer dann nachholen.
Da muss der Lisa recht geben. Also voriges Jahr hat halt bei der Damenstaffel nicht immer alles zusammengestimmt. Ich glaube, dass es ein tolles Mannschaftsziel ist, dass man da einen Fokus ein bisschen drauf legt und vielleicht geht es uns ja heuer auf.
Ja, ich wünsche euch viel Glück. Ganz Österreich wünscht euch viel Glück und schaut jetzt genauer hin als vor der letzten Saison. Muss man ganz klar sagen, ist ja auch was Schönes. Kann man ja auch so sehen. Und wünsche euch alles Gute. Wir fiebern mit. Wir fiebern vor allem auch Olympia mit und gesund bleiben, ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank. Danke für das nette Gespräch.